What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Marco.
Ja.
Weißt du noch, was unser erster, ich wollte sagen einziger, aber wir hatten jetzt schon zwei, gemeinsamer Auftritt vor Publikum war als Nerd und Kultur?
Als Nerd und Kultur, der erste Auftritt. Mhm. Das war auf diesem Konzert von Julius, das wir zusammen mit Verbedia in München gemacht haben, im Feuerwerk, glaube ich. Und da hatten wir so einen ganz kleinen Live-Podcast vor kleinem Publikum, so als Testballon.
Ja, aber weißt du, was das Thema war?
Ja, Spieleverfilmung. Und zwar die Top 10 haben wir, glaube ich, gemacht. Wir haben ein Ranking gemacht.
Richtig. Und das Ding ist, wir haben ein paar Guilty Pleasures rausgeholt und halt auch Sachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, haben wir in diese Liste gepackt. Und Thema war auch, dass wir jetzt eigentlich mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo Videospielverfilmungen nicht mehr belächelt werden müssen.
Ja.
Weil wir sowas wie The Last of Us haben, weil wir sowas wie Arcane haben und so weiter. Und selbst Super Mario Brothers, was ja wirklich sehr akkurat ist und Fans von Super Mario Brothers glücklich macht. Und wir meinten, glaube ich, ja, die Zeiten von Filmen wie Mortal Kombat Annihilation, ja, diese Zeiten sind vorbei.
Ja, das war eine ballsy Aussage.
Und dazu kann ich sagen, hold my Borderlands, Edgy Badge, we're back, baby.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Heute sogar mit einem Gast. Wir begrüßen Nico von Mein MMO.
Ja, hallo, ich freue mich.
Hi Nico.
Über so einen Film zu sprechen.
Ja, es hat sich so ergeben, weil ich tatsächlich einfach mal die Spieleredaktion reingefragt habe, wer würde sich denn da anbieten, wer geht in die Pressevorführung von Borderlands freiwillig und kennt sich mit den Spielen aus, und dann ist dein Name gefallen und dann dachte ich, ja, das passt ja perfekt, weil der Nico und ich seit ein paar Wochen erst relativ gut zusammenarbeiten, weil du immer meine, wie soll ich sagen, du machst immer die Sicherheitskopie meiner House of the Dragon Videos auf meine MMO. Wenn sie mal gesperrt sein sollten aus irgendwelchen Gründen auf YouTube, dann kann man die immer dort finden.
Ja, das klappt auch meistens ganz gut, außer die werden gesperrt, während ich daran arbeite, dann
dann kommt's ein bisschen später. Aber ja, daher kennen wir uns. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier im Podcast funktioniert. Du passt auch deswegen hier gut rein, weil wir haben festgestellt, wir sind drei Leute heute mit drei unterschiedlichen Erwartungshorizonten, was das Spiel angeht, wegen der Erfahrung. Yves, der sich immer mal wieder als Nicht-Gamer schimpft, das natürlich eine freche Lüge ist, weil er hat Retro, wie er ist, eine PlayStation 2 an seinem Fernseher. Ich habe es selber gesehen.
Sie ist nicht mehr da, ich habe sie weggeworfen.
Weggeworfen?
Sie war kaputt.
Du hättest sie verkaufen können.
Nein, sie war kaputt.
Aber selbst dafür gibt es Sammler, die kaputte Konsolen kaufen, weil sie sie reparieren. Gibt's auch, Yves.
Ja,
aber egal.
Diese Zeit habe ich nicht.
Ja. Als du das letzte Mal mich besucht hast, haben wir ohne Ende GoldenEye gespielt. Also ich erinnere mich, dass du eine Revanche nach der anderen wolltest, weil du nicht wahrhaben konntest, wie schlecht du im GoldenEye Remake bist.
Ey, du meintest selber, schlecht bin ich nicht. Du bist nur ziemlich gut.
Nee, schlecht warst du nicht. Ich bin nur viel besser. Das ist der Unterschied, das stimmt. Du bist nicht schlecht. Ich bin nur viel besser.
Aber trotzdem,
da habe ich gesehen, wie du dafür brennst. Du hast es mit Slappen versucht. Ey, wenn du die Bitch Slap, wenn du das hingekriegt hattest, dann
habe ich einmal, okay, habe ich einmal, habe ich einmal. Das war so witzig. Ich habe ihn einmal tot geprügelt und er hat mich gleichzeitig totgeschossen.
Ich hab hauptsächlich den Eindruck gehabt, dass du auf mich zugerannt bist mit wild wedelnden Armen im Multiplayer von GoldenEye. Also Eve ist mehr Gamer, als er freiwillig zugibt. Ich bin sowieso Gamer, ich bin großer Fan von Borderlands 2. Habe ich auf so ziemlich jedem System außer der Switch, da habe ich es aber schon seit Jahren vorgemerkt in der Wunschliste, dass ich mir beim nächsten Rabatt hole. Es gab schon einige, ich habe es dann immer wieder, dann spielst du das nur die ganzen Weihnachten. Nee, das kann ich nicht tun. Dann habe ich, schlau wie ich bin, habe ich es mir dann doch nicht wieder runtergeladen. Aber Borderlands 2 habe ich x-mal durchgespielt und ich liebe es. Und die anderen Borderlands, die meisten habe ich zumindest reingezockt. Und Nico, du vervollständigst uns, weil du natürlich alle Borderlands gespielt hast, habe ich mir sagen lassen.
Ja, genau. Also ich habe in der Hauptreihe, also 1, 2 und 3, und wenn man da noch Pre-Sequel mitzählt, habe ich bestimmt 2000 Stunden drin gelassen. Und passend zu deinem zu deiner Switch-Version, ich habe mir die tatsächlich vor ein paar Monaten geholt, weil ich mir so dachte, ja, im Handheld kann man ja auch noch ein bisschen Borderlands spielen. Also da bin ich auf jeden Fall in der Lore drin. Ja, ist überraschend gut. Also ich habe erst nur Borderlands 1 gespielt, aber das läuft ziemlich gut da auf der Switch.
Ja, ich verspreche mir viel davon, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch so auf den Analogsticks von der Switch habe ich nochmal extra so Bumper drauf, damit die mehr so ein PlayStation-Xbox-Gefühl mir geben bei Ego-Shootern.
Ja, sonst rutscht man da schnell ab bei der Switch.
Ja, genau. Also dann ist es ein komplett anderes Spielgefühl für mich nochmal. Und okay, wir sind ähnliche Fans. Aber hast du auch Tales of the Borderland gespielt? Weil das habe ich nie durchgespielt, obwohl es mir echt gut gefallen hat. Ich habe nur die erste Episode gespielt. Aus irgendeinem Grund bin ich, wenn du mir ein Episodenspiel gibst, spiele ich meistens nach einer Episode nicht weiter.
Ja, das hatte ich tatsächlich das gleiche Problem. Und dann ist das damals verschwunden von den Stores, weil ja da Telltale pleite gegangen ist, etc. Und da war ja so ein Hin und Her und dann konnte ich es nicht mehr runterladen. Und dann habe ich es so aus den Augen verloren. Aber die erste Episode habe ich auf jeden Fall gespielt.
Aber wie ist es, wenn man es besitzt? Weil besitzen tue ich es. Ich habe natürlich gleich alle gekauft, alle Episoden. Ich habe es nur die weitergespielt.
Die sind jetzt, die müssen jetzt alle da sein, weil dann die Rechte woanders abgegeben wurden. Aber die waren kurzzeitig weg. Ich glaube, Game of Thrones gab es ja auch irgendwie so ein Telltale-Ding.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das existiert noch.
Das weiß ich auch nicht, aber da habe ich auch genau eine Episode gespielt. Es ist irgendwie so ein Ding. Wolf Among Us habe ich durchgespielt. Das liebe ich. Das ist so mein Lieblings-Telltale.
Ja, ich habe Walking Dead. Da war ich immer großer Fan von der ersten Episode, von der ersten Staffel.
Das ist natürlich auch
Ich bin richtig gut in Snake 2.
Besser als in GoldenEye wahrscheinlich.
Boah, habe ich da viele Äpfel gegessen. Fuck off, Marco, fuck off.
Ich werde dich weiter provozieren, bis du mich nächstes Mal wieder versuchst zu besiegen. Oh, es war so herrlich. Ihr hättet dabei sein müssen, das muss man sich wirklich vorstellen. Ne? Also morgens, bevor wir zu unserem Live, zu diesem Live-Event gegangen sind und Deadpool und Wolverine geschaut haben, wollte Eve unbedingt noch eine Runde und noch eine Runde GoldenEye spielen.
Aber ich muss dazu auch sagen, Marco, dafür, dass ich ein relativer Anfänger wieder bin, ist halt auch so eine, ist auch so eine feige Ratte.
Ja, stimmt.
Also das heißt, wenn ich respawne, wartet er dort und schießt mich direkt tot, weil ich keine Waffe habe. Es gibt sowas wie Ehrenkodex und das hast du nicht. Und dann,
es gibt auch sowas wie Momentum. Das muss man aufrechterhalten.
Ja.
Man muss die Proximity Mines auf der Toilette verstecken, so ist es halt.
Das ist einfach
asozial. Ich hab sie nicht geschrieben.
Das war einfach asozial.
Du könntest ja streamen nächstes Mal. Vor so einem Kino-Event.
Wir machen noch einen Twitch-Channel, komm.
Tatsächlich könnte man, glaube ich, in der Aster Film Lounge, wo wir ja den Film gezeigt haben, hätte man eventuell auch eine Konsole anschließen können auf der Leinwand und das ein für alle Mal regeln.
Nächstes Mal. Ich bin dabei.
Okay, gut. Dann haben wir das geklärt. So, das sind unsere Hintergründe zum Film. So stehen wir zur Borderlands-Reihe. Ich möchte noch ein ganz ballsy Statement reingeben. Ich glaube, Borderlands 2 hat einen der besten Videospiel-Bösewichte aller Zeiten. Also wirklich Handsome Jack. Also hat auch nichts mit dem Film zu tun. Yves, das ist jetzt alles für dich pure Behauptung. Ich habe schon das anerkennende Nicken von Nico gesehen. So ist es halt. Also wer es gespielt hat und das Witzige ist, und das wird auch noch eine Rolle spielen, ich finde, Handsome Jack funktioniert sowohl in der englischen Sprachfassung als in der deutschen Sprachfassung. Das wird nun mal wichtig.
Ja, aber
für Borderlands.
Aber findest du nicht, dass der neue Borderlands auch einen phänomenalen Bösewicht hat? So?
Wie hieß er denn, Yves? Fangfrage.
Na, Bösewicht aus Borderlands.
Ja. Ich kann es mir nur merken, weil die Firma so hieß und die kenne ich halt noch aus den Spielen, Atlas. Aber ich weiß gar nicht, ob der aus den Spielen bekannt ist, der Bösewicht. Ich habe erst gar keine Ahnung.
Den Schauspieler aus Klassikern wie 8 Blickwinkel mit Jack aus Lost und Forrest Whitaker.
Ja.
und zig.
Ich habe den Film gesehen,
und,
ja.
Und zig lateinamerikanischen Bösewichten. So. Also er ist der To-Go lateinamerikanische Bösewicht, wenn der Typ, der Salazar bei 24 gespielt hat, gerade nicht da ist. Da ist so.
Ja, es kann sein. Nico, wie war das? Kennt man den noch aus den Spielen?
Also ich bin mir gerade unsicher, bei, ob er irgendwie in Borderlands 1 oder so vorgekommen ist, aber ich glaube nicht, weil später ist es ja eine Figur aus Tales from the Borderlands, die da der Chef ist quasi. Aber würde ich jetzt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da Atlas so jemanden hatte.
Mir fällt eine Sache noch, das machen wir später, wenn wir über Eli Roth reden, müssen wir noch ein paar andere Namen nennen, wie der Film so werden konnte, wie er war. Aber Yves, mal die Kurzfassung, wie war denn der Film für dich?
Richtig scheiße. Also, du musst dir vorstellen, das war sowieso ein Tag, der war krass. Also da, das war so ein vollgepackter Tag bei mir. Nur zur Erklärung, ich mache ja jetzt seit dem 16. YouTube hier komplett alleine. Und mein Studio ist erst komplett abgedunkelt seit Sonntag. Mhm. Das heißt, meine Aufnahme und mein Schnitt habe ich immer mitten in der Nacht gemacht. Das heißt, da habe ich so Nachtschichten geschoben bis 4 Uhr morgens. Mhm. Ja. Und ich habe mitten in der Nacht 3 Videos gedreht. Ich habe eins zu Borderlands, ich glaube ein Q&A und mein Aliens Rewatch. Mhm. Okay. Und Borderlands wollte niemand mit mir gucken. Niemand. Ich habe die PV verpasst. Ja. Und musste mir selber ein Ticket dafür kaufen. Mhm. Und dann auch hindüsen. Und es war ein Tag, der vollgepackt war noch mit Geschäftsterminen tatsächlich. Das heißt, ich bin da weggedüst, hab mir im Eifer des Gefechts noch was zu essen gekauft und wie das so ist, an diesem Tag trägt man ein weißes T-Shirt und ich hab mich komplett bekleckert, bin reingelaufen in Borderlands wie der letzte Penner, ja, und dann gucke ich da auch so einen Film, der aber zu dieser Gesamtstimmung passt und also Scheiße ist ja ein Wort, das krass inflationär benutzt wird.
Von
ne?
dir, ja.
Ja, aber wenn's auf einen Film zutrifft, ey, dann ist es ja wohl das. Und ich war ja wirklich schockiert. Ich habe manchmal gelacht, aber nicht über die extrem unlustigen Gags im Film, sondern einfach nur über die Entscheidungen, die dieser Film getroffen hat, die Inszenierung, die nicht vorhandene Charakterisierung. Ich glaube, ich habe es in meinem Review-Video sogar gesagt, es ist ja, ich kenne die Games nicht, okay? Ich habe immer keine Ahnung, wie akkurat, nicht akkurat es ist. Ich bewerte die Nummer als Film. Habe ich auch bei The Last of Us gesagt. Ich bewerte The Last of Us nur, wie es als Serie funktioniert und nicht, wie viele Leute mit dem Finger auf Sachen zeigen und sagen, kenne ich aus dem Game. Ja? Aber ich weiß, dass der Trailer das vermarktet hat als so eine Ragtag-Crew von coolen Outlaws, so à la Guardians of the Galaxy. Und so ein Film steht und fällt mit der Gruppendynamik und Chemie untereinander. Und die Chemie zwischen dieser Crew als beschissen zu bezeichnen, dürfte man nicht mal machen, weil damit würde man suggerieren, dass sie eine Chemie haben, die nur schlecht ist. Aber sie haben ja gar keine. Also gar keine. Da ist ja wirklich nichts. Und dieser Film wurde gegen Ende so absurd, also gerade so im letzten Akt. Erneut, wenn das in den Spielen der Fall ist, dann ist es 100% nicht besser.
Bitte, du siehst schon das Gesicht von mir und Nico, das hat nichts mit den Spielen zu tun.
Also im letzten Akt passiert was, wo ich lautstark gelacht habe. Nicht nur, weil es so schlecht aussah, es sah ja wirklich aus wie frühe 2000er CGI, aber allein handlungstechnisch und ja, erneut, hat der Film eine Handlung? Ich glaube nicht. Aber ich habe so krass gelacht, weil das so bescheuert war. Es war so unfassbar bescheuert. Und man guckt sich den Cast des Films an und denkt sich, ey, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, so, wie schlecht kann das bitte sein? Boah. Ja. Weißt du, Mortal Kombat Annihilation, da kann man zumindest sagen, Shao Kahn wird von dem Bad Guy aus Akte X gespielt, der auch bei Buffy einen blauen Dämon spielt. Okay, so da erwarte ich diese Art von Schauspiel. Aber Jamie Lee Curtis und Cate Blanchett so zu sehen, hat mir in meiner Seele wehgetan. Mhm. So, Jamie Lee Curtis sieht aus, als wenn sie selber nicht versteht, was sie da gerade macht. Es war wirklich wie so eine traurige Oma. Mhm. Und ich, oh je. Also, ja.
Ich habe auch noch als großen Kontrast dazu kurz danach die dritte Staffel The Bear gesehen, in der Jamie Lee Curtis sich mal wieder für einen Emmy bewirbt, für beste Nebenrolle, Cameo oder sowas, bester Gastauftritt, gibt's ja, glaube ich, einen Emmy dafür. Ich glaube, da hat sie ganz große Chancen. Und das als Kontrast zu Borderlands zu sehen, war schon ein besonders starker Kontrast. Wie ging's dir da, Nico?
Ja, ich hatte einen ähnlich blöden Tag davor. Tatsächlich, das war meine erste offizielle richtige Pressevorführung. Dann war ich dementsprechend nervös, bin extra früher losgefahren, ist alles zu spät gekommen, hab's dann noch gerade so geschafft zeitlich und dann musste ich mir diesen Film anschauen. Und ich war auch ein bisschen schockiert, weil für mich hat die Story an sich auch in den Spielen nie den spannendsten Kern so gehabt. Mhm. Es ging ja immer nur, ja, irgendwelche Leute suchen halt diese Kammer. Aber es waren halt diese vielen Charaktere, die man da kennengelernt hat, auch Handsome Jack, wie du das gesagt hast. Und auch das hat einfach gar nicht funktioniert. Und für mich als Fan wirkte das teilweise so, als hätte man einfach zufällig irgendwelche Charaktere aus diesen Spielen genommen und die da in dieses in diese Truppe gepackt. Mhm. Weil das sind halt Dinge, die in Teil 1 passieren, Dinge, die in Teil 2 passieren. Und das wird halt so zusammengemischt, dass da auch für Fans halt nicht irgendwie diese Verbindung da ist zwischen den Figuren.
Ja, also, ich meine, Yves hat ja schon angedeutet, es gibt Spoiler. Und eigentlich haben wir ja bei solchen Reviews auch immer so einen Spoiler-Part. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal so eine End-Spoiler-Warnung geben. Erstens sagen ja die Zahlen, dass ihr den Film sowieso nicht gesehen habt, die gerade zuhören. Wir, wie Nico gesagt hat, wir mussten den ja sehen. Erstens das, aber zweitens, da gibt's nicht viel zu spoilern. Wenn man die Spiele gespielt hat, fragt man sich, ihr habt einen Twist um etwas herumgebaut, was in den Spielen schon die Prämisse ist? Also was dazu schon gehört? Und selbst wenn man, ich glaube, nichts eine Ahnung hat, sitzt man da und denkt, das war jetzt keine Überraschung, oder? Das haben wir doch alle kommen sehen. Deswegen können wir das, glaube ich, können wir eigentlich entwarnen, aber wir werden es relativ am Ende besprechen, diesen Twist. Wie kann ich das denn aufziehen? Ich habe in dem Film einmal gelacht. Einmal, als es für mich zu absurd wurde mit der deutschen Synchronisation. Es ist relativ ungewöhnlich in Presseverführungen, dass man eine deutsche Fassung sehen muss. Also, dass es nicht wenigstens eine Auswahl gibt. Meistens ist es Originalversion. Wenn die deutsche Fassung in der Verleiher besonders stolz drauf ist, dann gibt es auch auf zwei Pressevorführungen. Erst die englische und ein paar Tage später, Wochen später teilweise, die deutsche. Hier gab es nur die deutsche. Die waren sehr ballsy. Die dachten sich, da haben wir was Besonderes. Und das auch, weil hier der deutsche Jack Black ja am Start ist. Der Chris Tull. Ihr wisst schon, darf er das? Ja, er darf. Er darf Claptrap sprechen und damit Jack Black ersetzen in der deutschen Fassung. Diese Synchronisation hat zu meiner eigenen Überraschung quasi eine Mischung aus Bud Spencer und Jugendsprache von vor 10 Jahren. Ich meine, so Sätze, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, weil ich keinen Notizzettel dabei hatte, aber sowas gehört zu haben wie, der Typ ist voll ausgefaced, ey. Und ich wirklich, okay, das ist merkwürdig, aber okay, soll diese Art von Jugendsprache sein. Und ein anderer Satz, und das war die erste und einzige Stelle, in der ich gelacht habe, als sie sogar sagen, tschö mit Ö. Die klopfen die ganze Zeit Sprüche, die, soweit ich mir habe sagen lassen, von denen, die die englische Fassung gesehen haben, nicht mit der englischen übereinstimmen. Das würde ich mit einer Übersetzung wie bei den Bud Spencer-Filmen damals vergleichen, aber ohne so filigran lustig zu sein und etwas aufzuwerten, was vorher nicht da war. Und hier ist es so, dass halt diese Sätze eingestreut werden. Ich dachte erst, ich habe mich verhört, aber 10 Minuten später wird der Satz nochmal gesagt. Tschö mit Ö. Oder Sachen wie, wow, Scheißomat.
Aber sowas kehrt jetzt gerade zurück, habe ich das Gefühl, weil ich habe den auch auf Deutsch sehen müssen. Also ich habe Borderlands auch auf Deutsch gesehen und dieses Jahr war ich in der PV, die auch nur auf Deutsch gezeigt haben. Und ich glaube, die sind da in letzter Zeit auch stolz drauf, dass sie das zurückbringen. Das war The Beekeeper mit Jason Statham.
Ah, das habe ich mir auch sagen lassen, aber ich habe Sebastian hat gemeint, das macht den Film besser.
Ja, also ich habe mich totgelacht, sowas wie ich schäl dir die Gurke. Das ist ein Satz, der im Film fällt, ne? Ich schäl dir die Gurke.
Ja, ich meine, Kommt auf den Kontext an, aber wenn es Jason Statham war, kurz bevor jemand ins Gesicht tritt, kann ich mir das tatsächlich als witzig vorstellen.
Ja. Yeah.
Aber in Borderlands hat das gar nicht funktioniert. Und das Ding war, gefühlt war ich einer der wenigen im Kinosaal, die das Spiel auch gespielt haben. Also es gab ein paar jüngere Spieleredakteure auch, die dort waren. Zum Beispiel Ex-Kollege Kai Schmidt oder André Peschke von Auf ein Bier. Die waren auch dort. Aber ansonsten war, wie es halt in Presseaufführungen üblich ist, gefühlt Journalist XY von der Süddeutschen. So, so ungefähr war das Publikum. Und ich gehe raus und ich war völlig entgeistert. Ich war völlig entgeistert. Ich habe mir sogar die Credits bis zum Ende angesehen, falls sie irgendwie so ein Marvel-Ding abziehen und da passiert noch irgendwas. Dann will ich wenigstens davon berichten können. Aber ich habe völlig entgeistert, habe ich diese Credits und diesen Film gesehen. Ich gehe raus und da stehen vier ältere Kollegen und Kolleginnen um die PR-Dame herum und diktieren ihr, wie sie den Film fanden. Und alle vier hatten so die Meinung, kann man gucken mit Popcorn, fand ich okay, fand ich lustig, ist vielleicht auch spaßig für viele Menschen. Ich habe aber die Spiele nicht gespielt. Okay, man muss ja nicht die Spiele gespielt haben, genau wie bei Eve, um einen Film bewerten zu können. Aber ich war wirklich bei der Meinung auch schon schockiert, weil da war schon klar, in den USA hat er 0% Rotten Tomatoes, damit ist er gestartet. Mittlerweile hat er sich bei 9 oder 10% eingependelt.
10.
Aber er hat mit 0% angefangen. Ist es 10 jetzt? Mhm. Also das war ja schon was Besonderes. Ich habe mich wirklich wegen dieser Meinung gewundert. Und dann fragt mich die Dame von der PR, wie ich ihn fand. Und ich so... Ich weiß nicht, wie die anderen das sagen können. Ich fühle mich, also ich glaube, jeder Fan der Spiele muss sich von diesem Film beleidigt fühlen. Es ist der wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Selbst sowas wie Madame Web hat ja wenigstens sowas lustig-trashiges. Mhm. Also wirklich Mortal Kombat Annihilation-mäßig, wenn ich das gucke. Da kann ich dem Ganzen noch was abgewinnen. Aber bei Borderlands ärgere ich mich einfach die ganze Zeit. Selbst wenn ich die Spiele, glaube ich, nicht gespielt hätte. Das ist einfach richtiger Müll. Hm. Es ist ungefähr so, als hätte man so einen Asylum-Film genommen, aber den mit 120 Millionen Budget gedreht. Aber das Drehbuch ist dasselbe. Da hat sich nichts dran geändert und man hat die Leute besser besetzt.
Ich habe übrigens gehört, weißt du, als der rausgekommen ist, wie lange läuft der jetzt im Kino? Eine Woche, zwei?
Zwei Wochen. Wenn ihr das hört, ist es, glaube ich, die zweite Woche, ja.
Ja, also der kam ja raus und alle meinten, schlechtester Film des Jahres, okay? Das Krasse ist, ich höre ja jetzt schon die frühen Pressestimmen zum anderen Film, der demnächst kommt. Und anscheinend soll Borderlands sogar noch mal anscheinend soll Borderlands sogar noch mal getoppt werden an Shittiness.
Ja, auch an ein Spiel übrigens. Also Borderlands hat ja rekordverdächtig wenig eingespielt in der ersten Woche. Ich glaube 8 Millionen oder so in den USA. Aber nicht weltweit, aber 8 Millionen in den USA. Da startete er ja ein bisschen früher. Den Film, den du meinst, das kann man schon sagen, ist The Crow.
Ja, also ich hatte ja Angst vor diesem Film. Der ist ja, glaube ich, so lange in der Produktionshölle gewesen wie Alien 3. Ne? Und ursprünglich sollte das ja auch mal Jason Momoa sein. Hm. Eric Draven.
Hm.
Ich habe damals allein das erste Bild gesehen vom neuen Eric Draven. Erstmal gefühlt 10 Minuten lang gekotzt und dann ein Video dazu gemacht. Und jetzt erwartet uns dieser Film, der wirklich ausschaut. Allein vom Trailer, erneut. Wenn der Film gut ist, sage ich, dass er gut ist. Und dann ziehe ich alles zurück. Aber es sieht aus, als hätte ein Edgelord probiert, The Crow zu machen. So ein 13-jähriger Edgelord. Und der Typ sieht aus wie Jared Leto's Joker. Und ich, um Gottes Willen, das sieht ja furchtbar aus.
Die haben sich gedacht, dass Brandon Lee sah ja aus wie Heath Ledger's Joker, also müssen wir den Next Step gehen.
Ja. Und jeder weiß, Jared Leto war ein so viel besserer Joker als Heath Ledger. Und jetzt bereue ich, dass wir keinen Witcast haben, weil sonst hätten wir was reingeschnitten, Marco?
Dieses Lachen? Ha, 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 ha. Ah, nee, Honka, Honka?
Honka, Honka.
Oh, ich wusste es.
Honka.
Ja, wenn es eins deiner Videos
gewesen weißt du, Nico?
Ja.
Weißt du, Nico? Marco und ich, wir haben einen Podcast zu Morbius gemacht. Und ich glaube, Marco hat den Podcast sogar genannt Honka Honka Morbius oder so. Und er war aber dazu in Berlin und dann habe ich dazu einen Witcast geschnitten. Und jedes Mal, als Jared Leto gesagt wurde, habe ich Honka Honka reingeschnitten. Wirklich.
Es kann nicht sein bei jedem Mal. Das kann nicht sein. Es wurde so oft sein Name genannt.
Nein, aber es aber es kommt locker 10-mal im Podcast vor, so. Also im Witcast.
Ja, das vielleicht.
Hocker, hocker.
Nico, ich weiß jetzt gar nicht, wie filmebewandert du bist, aber was sagt dir denn der Name Eli Roth? Was verbindest du denn mit dem Regisseur dieses Films?
Ja, ich habe einen guten Kollegen, mit dem streite ich mich immer seit letztem Jahr, weil ich mochte tatsächlich Thanksgiving.
Und du bist nicht der Einzige, der den mag.
Und er hasst den richtig. Und ich hatte aber richtig Spaß da drin.
Ich will was sagen. Pass auf, er platzt gleich innerlich, weil Thanksgiving, weil ein Horrorfilm gefallen ist.
Ich fand Thanksgiving ziemlich schlecht. Okay. Also, das Ding ist, ich lieb ja den Fake-Trailer zu Thanksgiving, der in diesem Grindhouse-Feature war. Der ist ja auch entstanden, so ähnlich wie Machete. Ja. Und der Fake-Trailer ist mega, ja. Der Film, finde ich, hat eine richtig geile Intro-Sequenz mit so einem düsteren Humor an Black Friday. Und danach ist der Film wirklich, ich kann es nicht anders sagen, zusammengeklauter Mist. Also es ist so, als wenn jemand Scream klaut, bisschen Halloween reinsprinkelt und ganz zum Ende, und ich meine wirklich ganz, ganz, ganz zum Ende, ich weiß nicht, wie bewandert du bist im Horrorkino, Nico, aber das Ende, es ist ja schon eine Frechheit, wie krass es geklaut ist. Die klauen einfach das Ende von Freitag der 13. Aber so Frame by Frame. Und da war ich ja richtig wütend. Ne?
Vom ersten Freitag der 13.
Ja.
Ah, okay.
Nur anstatt eine Szene und da war ich halt wirklich schockiert. Aber es ist trotzdem einer von Eli Roths besseren Filmen. Ich bin kein Fan von dem Typen, muss ich sagen.
Ich mag halt diese, ich habe mir jetzt auch das letzte halbe Jahr so ein paar Freitag der 13. Filme reingezogen. Obwohl ich da zum Beispiel den ersten gar nicht so sehr mag, sondern
geil, ne?
Den zweiten viel mehr. Den zweiten finde ich viel lustiger. Weil ich mag das irgendwie, wenn so das.
Der zweite ist auch besser.
Der ist viel besser. Der dritte ist dann nicht mehr so gut, aber ich mag es halt, wenn so diese Slasher von früher, wenn man so diesem Kerngedanken treu bleibt, dass das alles irgendwie unsympathische Idioten eigentlich sind, bis auf eine einzige Person. Und die dann so erledigt werden von Person zu Person. Das fand ich immer sehr amüsant. Und das mochte ich dann auch bei Thanksgiving irgendwie, weil die alle unsympathisch sind.
Lass mich einerseits Anwalt spielen für Eli Roth und gleichzeitig ihn endgültig zerstören. Oder willst du noch zu Freitag der 13. noch dein Referat halten, Yves? Weil jetzt haben wir es gedroppt. Jetzt
Eine letzte Sache will ich noch sagen. Eine Sache muss ich noch sagen. Also die ersten vier Freitag der 13. nehmen sich ja trotzdem irgendwie ernst. Sind zwar campy, aber nehmen sich ernst. Die werden erst richtig geil für mich ab Teil 6. Da ist, weiß ich, ob du den gesehen hast.
Ist das mit dem James Bond Intro? Ist das der?
Ja.
Aber ist das der?
Da wird's richtig geil. Ja. Aber zu Eli Roth könnte ich auch eine Menge sagen. Weißt du, bevor du dein Plädoyer hältst, Marco, auf Eli Roth, sage ich eine Sache.
Ja.
Thanksgiving, Hostel 2, Green Inferno. Ob man sie mag oder nicht, das sind ganz klare Eli Roth-Filme. Bei Borderlands siehst du überhaupt keine Handschrift von irgendwas. Und deswegen weiß ich nicht mal, ob es fair ist, diesen Film als Eli Roth-Film zu beschreiben. Und ich will Eli Roth nicht
mal. Das ist ein sehr guter Punkt.
Ich will Eli Roth nicht mal in Schutz nehmen, weil ich mag seine Filme nicht. Ja, aber sie haben eine Handschrift. Und dieser Film hat keine Handschrift. Dieser Film hat gar nichts.
Ich finde, hier und da merkt man das schon, weil er nicht so gut ist darin, Schauspieler zu inszenieren, habe ich das Gefühl. Aber stimmt, die Handschrift ist sehr verschwommen. Das liegt auch an anderen Namen, um fair gegenüber ihm zu sein. Ich muss sagen, ich habe aus Interesse Hostel 1 und 2 gesehen. Hostel 1 mag ich gar nicht. Für mich typischer Torture-Porn. Hostel 2 ist auch typischer Torture-Porn mit einem guten Ende. Ich mochte das Ende von Hostel 2. Das war's aber schon.
Das Ende von Hostel 2 ist geil.
Aber habt ihr gemerkt, dass Borderlands am Ende Hostel 2 zitiert? Ist euch das aufgefallen? Wisst ihr noch, wie der ausgeht? Dass da jemand geköpft wird und Kinder mit dem Kopf Fußball spielen?
Ja.
Ja, das passiert
aber
doch am Ende.
Aber wo passiert das nochmal in Borderlands?
In Borderlands, ganz am Ende, ist da so ein Helm von einem der bösen Soldaten und Kinder spielen mit dem Fußball.
Ach, das habe ich gar nicht gesehen.
Das
da
ist
war
nur
ich,
ganz
ich, mental
kurz.
Schon, ausgecheckt.
Ich würde auch behaupten, wenn Eli Roth den Film geschnitten hätte, hätten sie das länger gezeigt. Also, weil er hat ja nichts mehr mit der Post-Production zu tun. Da fängt's schon an. Und die Nachdrehs hat er auch nicht mehr gemacht. Übrigens ironischerweise wegen Thanksgiving. Das Projekt war ihm wichtiger als der Film, den er selber geschrieben hat und Regie geführt hat. Das hat sich alles so hingezogen. Der wurde ja in der Corona, ganz am Anfang der Corona-Pandemie gedreht. Und wie Kate Blanchett sich ja jetzt schon entschuldigend, wie sie selber entschuldigend vorausschickt, hat sie den Film nur gemacht, weil ihr langweilig war zu Hause und dann ist das Angebot reingeflattert. Das sagt sie ja jetzt schon. Und lange bevor der Film released wurde, hat sie das gesagt. Und ich finde, dem Film merkt man das an. Eigentlich also mitgeschrieben und mitkonzipiert hat jemand ganz anderes den Film. Jemand, den nämlich Neve indirekt schon erwähnt hat, direkt am Anfang in der Anmoderation. Das habe ich schon vergessen, habe das dann ins Dokument nachgetragen, weil das so albern ist. Greg Mason hat den Film mitkonzipiert. Das ist der Typ, der Chernobyl gemacht hat. Und Last of Us.
Und Last of Us. Ja, aber nicht nur das, aber der hat sich ja so hart davon distanziert, dass in den Credits siehst du nur einen Alias von ihm.
Ja, der hat sich einen neuen Namen ausgedacht.
Das heißt, er wollte wirklich nichts mehr damit zu tun haben.
Muss weit weg davon sein. Und wisst ihr, wer die Nachdrehs gemacht hat? Als Joe Crombie ist er jetzt übrigens in den Credits. Joe Crombie. Wisst ihr, wer die Nachdrehs gemacht hat?
Nö.
Tim Miller.
Oh.
Tim Miller. Also, ich fasse ihn natürlich für Terminator 6, aber das ist ja auch nur ein Film, wo er sich mit James Cameron zerkracht hat, wie blöde. Ich finde immer noch sein Deadpool 1 ganz gut. Aber Tim Miller hat ja auch Love, Death and Robots gemacht.
Ich finde sein Deadpool 1 auch gut.
Tim Miller hat auch Love, Death and Robots gemacht. Er war jetzt eines der großen Highlights bei der Gamescom, weil er bei der Opening Night Live ja seine neue Serie für Prime vorgestellt hat. Im Prinzip Love, Death and Robots, also Animations-Episoden-Anthologieserie, nur mit Videospielcharakteren. Secret Level heißt das, es kommt im Dezember. Und ich kann jetzt schon ankündigen, Eve, wir müssen darüber reden, weil das sieht richtig gut aus. Und das sieht auch nicht von ungefähr so gut aus. Tim Miller kommt ja aus diesem Post-Production-CGI-Bereich und hat eben ein paar der besten animierten Cutscenes in der Videospielgeschichte gemacht. Zum Beispiel die Cutscenes von The Old Republic. Wenn da 100 Sith auf 100 Jedi zurennen und sich in Lichtschwertkämpfen gegenseitig umbringen wollen. Diese unglaublich tollen Cutscenes hat er gemacht und hat seine Firma gemacht. Und daraus entstanden ist dann irgendwann auch Deadpool. Also der ist da durchaus bewandert und er hat die Nachdrehs gemacht, mutmaßlich eben auch die Actionsequenzen. Was man aber weder den Actionsequenzen noch allen anderen möglicherweise nachgedrehten Szenen irgendwie anmerkt, der Film ist ein wildes, kalkuliertes Mischmasch. Nach dem Motto, irgendwie müssen wir diese 120 Millionen Budget wieder reinholen. Und das erklärt auch, warum das Ende so doof aussieht, wie Eve gesagt hat. Weil teilweise sehen ja die, wenn ich jetzt auf die Effekte gucke, die Set-Extensions sehen ja gut aus. Also, wenn da ein Set ist, ein echtes Set ist und die stehen da rum und du siehst bis in die Ferne, denkst du, ja, das ist flawless, das geht, das ist Guardians of Galaxy Niveau, so hätte es James Gunn auch gemacht. Was aber nicht geht, ist alles, wo das verschmilzt mit den echten Leuten, also zum Beispiel der Greenscreen selber, also dass du siehst, dass sie schlecht ausgeschnitten sind, dass es aussieht wie auf einer Wetterkarte. So, oder dass, ich glaube, ganz am Ende ist ihnen das Geld für die Animation ausgegangen. Irgendwann hat man gesagt, okay, wir geben jetzt keinen Cent mehr aus für eine animierte Lilith, das reicht jetzt, dann sieht das halt doof aus. Und dann sieht es eben auch doof aus. Also es ist halt wirklich ein großer Mischmasch, alles, was wir da sehen. Ich dachte, ich will was sagen, weil er so schwer eingeatmet hat.
Nö, ja, also das Ding ist, ich muss halt auch immer wieder dazu sagen, ich merke ja, wie der Film dir, Marco, und dir, Nico, wehgetan hat. Ja, und ich verstehe es total. Ich weiß, wie das ist, wenn man eine Reihe, ob das eine Buchreihe, eine Filmreihe oder einen Originalfilm liebt und dann kommt ein Remake, ein Sequel, ein Prequel oder sonst was und es ist einfach zum Kotzen. Ja, ich meine, ich könnte ein ganzes Video darüber machen, welche Franchises für mich mittlerweile schon ruiniert wurden. So, da könnte ich, also ich kann ja nicht aufhören zu kotzen, wie es auch gerade bei Star Wars ausschaut, außer Andor. Aber ich verstehe euren Schmerz und bin da richtig sympathisch euch gegenüber. Ja, bei mir tut's halt nicht so weh, aber bei mir war das halt einfach nur Müll. So, weißt du, aber das war Müll, der mir nicht wehgetan hat.
Aber würdest du sagen, dass es dir wehgetan hat, Nico?
Ja, es ist so vor sich hingeplätschert. Das, was mich halt am meisten geärgert hat, war, dass wir quasi vorher schon zweimal ähnlich alberne Videospiele, vielleicht in Anführungsstrichen, adaptiert bekommen haben mit Wüste. Und zwar halt Fallout als Serie dann dieses Jahr. Und was ich noch ganz cool fand, war Twisted Metal, was bei uns auch erst dieses Jahr, glaube ich, erschienen ist und letztes Jahr schon in den USA. Und beide haben ja auch diese dystopische Wüstenlandschaft und auch alberne Figuren. Und das war halt deutlich besser. Also jedem Borderlands-Fan kann man da eher empfehlen, die beiden Sachen zu gucken, als die richtige Adaption.
Definitiv bei Fallout, vor allem, weil es den Humor fast auch schon besser trifft. Aber Yves, weißt du, ich finde auch, mir tut das gar nicht so weh, das zu sehen. Ich finde es halt nur so, es tut weh zu sehen, wie kommerziell ausgeschlachtet dieser Film ist. Also wie kalkuliert. Mm. Ne? Also da tut mir eher das Filmliebhaberherz weh, weil das hat so wenig mit den Spielen zu tun, also mit dem Spirit, den die Spiele haben, dass es die Spiele für mich komplett daneben existieren und es ist einfach nur albern, dass dieser Film existiert. Also das ist das, was mich so ärgert. Man hätte ja genauso gut, oder sagen wir es andersrum, man hätte ja genauso gut mit der Hälfte des Budgets hätten sie, und das ist halt das Verrückte, sie hätten einfach Borderlands animieren können. Sie hätten einen Animationsfilm à la Across the Spider-Verse machen können, weil die Spiele bieten das an. Ich meine, hast du die mal gesehen, die Spiele, wie die aussehen?
Ich habe noch nie was davon gesehen, ehrlich gesagt. Aber du hast recht, zum Beispiel diese ganze Animationsnummer, ich fand auch Castlevania richtig gut auf Netflix, weißt du? Und Castlevania sind Spiele, die alt genug sind, dass ich sie noch kenne. Und das ist so das Ding. Was mir zum Beispiel wehgetan hat damals, wir haben ja, als wir diesen Auftritt hatten, über Lieblingsspielverfilmungen geredet. Und ich breche ja bis heute eine Lanze für den ersten Mortal Kombat, weil ich finde, zu der damaligen Zeit ungefähr die Handlung wurde eingefangen, ungefähr die Mythologie auch und die Basic-Charakterstrukturen auch. Es ist halt trotzdem eher ein Guilty Pleasure, aber es ist ein Crowdpleaser für Fans der Games, außer dass es jetzt nicht mega R-rated ist. Und dann kommt ein zweiter Film und scheißt einfach auf alles. Also er scheißt auf, nicht nur auf die Games, sondern er scheißt auf das Konzept Film. So. Also Mortal Kombat 2 ist ja dort, wo Filme sterben, ne? Und aber deswegen lieben wir ihn ja auch aus all den falschen Gründen.
Er fühlt sich an wie Power Rangers.
Ich gehe weiter.
Er fühlt sich an wie eine Power Rangers-Episode.
Ich finde, er fühlt sich an wie eine Porno-Parodie. Nur die einzigen, die gebumst werden, sind die Zuschauer. Oh, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
Das sagst du jedes Mal, den Gag kenne ich schon. Weißt du, Mortal Kombat hat ja auch deswegen funktioniert, weil die Figuren selber in dem Spiel basierten ja auf Fotografien von Schauspielern, die das gemacht haben. Das heißt, auch wenn Mortal Kombat natürlich ein Pixelbrei, ein zeitgenössischer Pixelbrei war, hatte es eine fotorealistische Optik für seine Zeit.
Ja.
Und das dann fotorealistisch zu adaptieren als Film, ergibt natürlich total Sinn. Mhm. So, und jetzt sind wir bei Borderlands. Du hast es leider nie gesehen, aber Borderlands ist ein Cell-Shading-Game. Also es hat eine 3D-Grafik, die ganz dicke Outlines hat und die sieht so ein bisschen wie gezeichnet aus. Und das ganze Spiel sieht halt aus wie ein richtig geiler, anarchischer, dystopischer Comic. Wie eine Parodie. Und vom Spielprinzip her, um auch mal ein bisschen die Spiele zu erklären, ist es eigentlich nicht mehr, als vielleicht hast du schon mal Diablo gespielt. Mm. Also so ein Loot-Game. Du kämpfst dich durch die Level und sammelst den ganzen Loot, also die Beute, die Sachen, die Gegner fallen lassen, und kommst auf über eine Milliarde verschiedene Waffen in Borderlands, weil die so ein Zufallssystem haben, wie die Waffen sich zusammensetzen, aus welchen Stats und welchen Einzelteilen. Und das hält dich in so einem unglaublichen Loop, in so einer Suchtspirale drin, dass du nicht aufhören kannst, das zu spielen, weil du immer der nächstbesten Belohnung hinterherjagst. Das ist so spielmechanisch die Grundidee von Borderlands. Also nicht das, was unbedingt verfilmt werden muss. Auch die Story ist es nicht, genau wie Nico gesagt hat. Aber es ist die Atmosphäre, wie sie es schaffen, mit wilden Charakteren, die ganze Zeit mit dir reden. Ich glaube, das ist eine große Besonderheit von Borderlands. Du bist im ständigen Funkkontakt zu allen möglichen Figuren, vor allem zum Gegner, zu Handsome Jack. Und dadurch hast du eine ganz andere Verbindung nochmal zu eigentlich komplett austauschbaren Figuren, wenn du nur auf die Spielmechanik schaust. Weil es eben nicht story-driven ist, es ist aber Atmosphäre und spielmechanisch driven. Und das ist etwas, ganz ehrlich, also bei uns liegt es ja auf der Festplatte, bei dir sogar auf der Switch, Nico. So gefühlt als Borderlands-Fan sagt man sich doch, ihr müsst doch einfach nur das verfilmen, was schon da ist. Am besten als Miniserie à la Arcane, weil dann ist es auch nicht so wichtig, dass das komprimiert ein 2-Stunden-Film ist mit der perfekten Dramaturgie, sondern dann ist es halt einzelne verrückte Episoden. das funktioniert doch fantastisch und dann hast du doch schon alles, was du brauchst. Und du nimmst einfach die Sprecher aus den Spielen, sei es in der deutschen Fassung oder in der englischen Fassung. Ist völlig wurscht. Du bist auf der sicheren Seite, du brauchst keinen Jack Black, um das zu verkaufen, geschweige denn einen Kristall, der komischerweise auch keine Tickets in Deutschland verkauft hat. Wer hätte das gedacht? Darf er das? Darf er das eigentlich?
Ich wusste nicht mal, wer das ist, ehrlich gesagt.
Er ist bekannt für den Gag, darf er das?
Ja. Ich weiß. Das habe ich dann irgendwann auch gecheckt, dass das der ist. Aber der Name war mir überhaupt kein Begriff. Und ist nicht diese ganze, darf er das nun mal jetzt auch schon, ich weiß, dass der bei TV Total war, ja. Bei Stefan Raab. Ja. Also wie lang ist das denn her?
10 Jahre so, oder so.
Die werben aber auch extrem mit dem hier in Deutschland. Also gefühlt jeder Clip, den man von Borderlands sieht, ist immer mit ihm hier bei uns.
Und ich sag's, wie es ist, dieser Roboter war so scheiße nervig, dass ich mir Jar Jar Binks zurückgewünscht habe. Ohne Scheiß. Also das war ja wirklich Next Level fürchterlich. Und es war halt, du merkst so richtig krass, wie stolz sie auf diese Gags sind. Und sie sind es halt einfach nicht. Sie sind einfach nicht lustig. Ja, Humor ist subjektiv und so weiter und so fort. Aber wenn du in einem Publikum sitzt, weißt du, ich saß auch schon bei Filmen im Kino, wo Leute lachen und ich nicht lache. Oder wo ich lache und Leute nicht lachen. Aber ich saß ja in einem recht vollen Kino und niemand hat den ganzen Film übergelacht. Niemand. Also, und dann wirkt es wie so eine traurige Stand-up-Comedy-Show, wo man irgendwann gegen das Mikro klopft und fragt, ist dieses Ding an? Hallo? also es war halt zum Kotzen peinlich. Und die machen halt auch eine der größten Sünden. Marvel macht manchmal diese Sünde, aber ich muss mich jetzt, und Marco und ich, wir gehen ja manchmal mit Marvel hart ins Gericht, aber ich muss mich jetzt im Namen von Nerd und Kultur entschuldigen bei Marvel. Wenn ich eine Sache immer sage, dann ist es, ich hasse es bei Marvel, wenn der Film unterbrochen wird für einen Gag. Weißt du, ich hasse das ja wirklich wie Sau. So, weil Gags sollten organisch wirken. Und ich finde, das macht ja James Gunn ziemlich gut. Der baut die halt mit ein. Aber bei sowas wie Thor 4 oder sonst was, da hast du eine Pause, dass du kurz lachen kannst, wie in einer Sitcom, nur du hörst das Sitcom-Lachen nicht und das macht's krass unangenehm. Aber das hier, boah, die unterbrechen nicht nur den Film, der ohnehin schon keine Handlung hat, sondern ziehen sie diesen Witz auch noch 2-3 Minuten lang. Und du leidest. Also es gibt ja fast nichts Unangenehmeres als so ein Gag, der dich zieht.
Oh, nee. Es ist halt, es zeigt, wie missverstanden sie auch die Spiele haben. Also wie kalkuliert ja dieser Film ist. Er ist auch von den Produzenten von Uncharted-Filmen. Was ja schon mal schlecht ist, dass sie das im Trailer überhaupt reingeschrieben haben. Das ist nicht die Werbung, von der sie gedacht haben, dass es die Werbung ist. Weißt du, Claptrap ist ja auch in den Spielen nervig. Und deswegen passieren ihm dauernd böse Dinge. Deswegen ist er dauernd, also blöd gesagt, der Gefickte. Eine meiner Lieblingsstellen ist, dass er von der Treppe steht und dann flucht, weil das ein absoluter Erzfeind ist und der da jetzt nicht hoch kann. Da muss ich immer noch drüber kichern. Es geht halt darum, dass Claptrap schlimme Dinge passieren, weil ihn alle nervig finden. Aber das ist dann auch in der richtigen Dosis und mit dem richtigen Humor angereichert. Und hier hast du es in einem Film, der glaubt, ach ja, alle finden ihn nervig und deswegen ist er so charmant und alle lieben ihn. Nee, so funktioniert Claptrap nicht. Ihr habt die Spiele nicht verstanden. Die Spiele sind ja auch so das komplette Gegenteil von diesem, von diesem unglaublich kalkulierten Film. Also die sind ja, Anarchie ist da quasi das Schlüsselwort. Das ist ja alles verrückt und Chaos und jeder macht nur das, was ihm selbst am wichtigsten ist. Und das auf möglichst brutale Weise. Das sind R-rated Games. Es hat eine lustige Cell-Shading-Optik, aber das ist auch wieder Teil des Humors, dass es gleichzeitig unglaublich brutal ist. Dieser Film ist es halt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist PG-13, es schmiegt sich an Guardians an, versucht irgendeine Chemie zu kanalisieren, die nicht da ist, genau wie du schon gesagt hast, Steve. Und damit kann es nur failen. Also das ist wirklich, es fühlt sich alles unglaublich falsch darin an. Und ich bin der festen Meinung, es hätte einfach nur ein Animationsfilm sein müssen. Von mir aus von Craig Mason.
Ja, also nicht. Also ich glaube, dass das das Wort, das es am besten beschreibt und das Lustige ist, ich benutze jetzt ein Wort, das so ein bisschen überholt ist und mittlerweile nicht mehr häufig benutzt wird, aber gerade so in den frühen 2000ern hat das jeder benutzt, so im Jargon mit reingehauen. Und weil der Film das ja selber macht, kann ich ihn mit so einem Wort kontern, und zwar möchte gern. Das ist ein möchte gern edgy, möchte gern Galaxy, Guardians of the Galaxy, möchte gern lustig. Es ist halt so wirklich, oh, also ich kann gar nicht sagen, wie ich sowas hasse. Und tatsächlich, es ist Eli Roth und eine Sache, die der kann, ist ja R-Rating. Mhm. Und nicht, dass der Film jetzt irgendwie ein Meisterwerk gewesen wäre, aber dem Film hätte ein R-Rating gar nicht schlecht getan. Weil dann hätte er zumindest noch mehr den Trash-Faktor gehabt. Ich meine, die gehen irgendwann in ein Rotlichtviertel und du siehst keine nackte Haut. Nicht, dass ich zwingend nackte Haut sehen muss, aber dann geht nicht in ein Rotlichtviertel. Weißt du, ich meine? So, die haben irgendwann eine Ballersequenz, wo die irgendwie 20.000 Magazine wegballern und nicht ein Blutspritzer ist da. Ja, dann inszeniert das anders. Also es ist halt, du hast auch zu keinem einzigen Moment irgendwie Angst um eine der Figuren. Nicht nur, weil sie dir am Arsch vorbeigehen, sondern weil es auch so inszeniert ist, ach, die kommen eh aus der Nummer raus. Und das einzige Mal, wo einer eine Slow-Mo-Sequenz kriegt, sagen die eh schon 2 Minuten später, alles okay, ihm geht's gut. Und das ist so ein bisschen wie bei Rise of Skywalker, als wir glauben sollten, dass Chewbacca in die Luft fliegt. Und die 2 Minuten später ihn dann schon gezeigt haben, er war auf einem anderen Schiff. So, also es ist so eins. Und ey, also das frage ich euch jetzt mal. Wie ernst könnt ihr Kevin Hart als toughen Soldat nehmen?
Ich dachte,
er wäre der Comedy Relief. Und nein, der soll so der Seasoned Warrior sein, Kevin Hart. Und ich dachte so, bin ich der Einzige, der das lustig findet? Das geht doch nicht. Also es geht doch wirklich nicht. Ein schlimmeres Casting hätte ich mir nicht vorstellen können. Was nimmst du als nächstes? So Brie Larson als Dutch Schaefer aus Predator? Oder, also es ist halt.
Du, um es dir anders zu erklären, ne? Lilith ist Mitte 20. Lilith. Ja. Ich weiß, Kate Blanchett, wirklich, unglaublich, wie sie altert. Sie kann von mir aus noch 100 Jahre Galadriel spielen. Aber sie ist nicht die Lilith aus den Spielen. Und komischerweise ist sie ja, der kommt bei Minispoiler, es ist eine Art Origin-Story für Lilith. Am Ende ist sie halt der Phönix, der sie aber nicht spielen die ganze Zeit ist. Das heißt, für wen ist dieser Gag? Die Spieler wissen das doch. Die wissen das doch, dass sie dann die vermeintliche Auserwählte ist für diese ganze Geschichte. Und jeden anderen juckt sowieso nicht, der das guckt. Also für wen ist das, Nico? Ich frage dich.
Ja, dieses, habe ich schon angedeutet am Anfang, diese Konstellation der Figuren ergibt halt auch als Fan keinen Sinn, weil man hat Lilith und Roland, die ja die spielbaren Figuren in Teil 1 sind und die später ja größere Rollen bekommen, weil die spielbaren Figuren, die sagen eigentlich nie was. Also die sagen ab und zu mal so einen Satz zu gewissen Situationen, aber haben grundsätzlich ja keine Geschichte oder keine Figurenentwicklung. Und dann packen die da Creek rein. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Ist ein Deutscher, glaube ich, der den Muskelprotz da spielt.
Ja, ja, Boxer. Also ich komme gerade auch nicht mehr.
Creek ergibt keinen Sinn. Vor allem in der Kombination mit Tiny Tina, da sie in den Spielen schon eine Bezugsperson hat aus Teil 1 mit Brick. Und da wurden schon Geschichten erzählt und ihre Beziehung wurde mehr oder weniger ausgebaut und bei Creek zum Beispiel wirkt so, ja, die Psychos sind so das Markenzeichen der Reihe, das heißt, man muss die jetzt irgendwie auch dauerhaft im Film präsentieren und allgemein passt das so dazu, dass man ab und zu so stückweise so tut, als wäre man das Spiel. Also auch bei den Waffen, die ja das große Etwas in Borderlands ist, wo immer mit geworben wird, dass man Trillionen von Waffen hat, sieht man da ab und zu Waffen, die so aussehen, als könnten die aus dem Spiel sein. Also Lilith benutzt am Anfang eine recht bekannte Waffe. Und dann kommen aber so Waffendesigns, die noch nie in den Spielen vorgekommen sind, wo man sich dann auch als Fan denkt, ja, man sucht sich das halt so aus, wann man so tut, als wäre man Fan der Spiele, als hätte man die gespielt.
Das mit den Waffen reicht dann halt gerade für die Money-Shots für einen Trailer, dass du da diesen kurzen Aha-Moment hast. Ich habe jetzt nachgeschaut, und Eve kennt ihn, Florian Munteanu heißt der Kriegdarsteller, der deutsche Martial-Arts-Spezialist. Wir alle haben ihn gesehen in Shang-Chi als Razor Fist, als die Rasierfaust, wenn du so möchtest. Aber Eve kennt ihn besonders gerne aus Creed 3, ist es, glaube ich.
Nein, Creed 2.
Also, okay, so in Creed 3 kommt er auch vor.
Ja, in Creed 3 hat er aber eigentlich nur ein glorifiziertes Cameo. Also er ist, also er ist der Gegner in Creed 2. Da spielt er nämlich den Sohn von Ivan Drago. Ist tatsächlich ein Deutscher, der Typ. Wir haben sogar mal mit dem gearbeitet bei Movie Pilot. Also bei Shang-Chi hatten wir eine Live-Show, wo er uns sogar zu den Quizmaster gemacht hat, was ganz cool war. Sehr netter Kerl. Ich habe es erst im Nachhinein gecheckt, dass der das ist. Ich dachte einfach, das ist einer der Wilden aus hier Morton Joe's Clique und fertig. So aus Mad Max. Das ist halt das Ding, ich hatte gar kein Gefühl für die Figuren, so gar nicht. Ich habe nicht mal gecheckt, warum sich Kevin Hart und der verbünden in der ersten Szene, als wenn die sich schon seit Jahren kennen und danach Besties sind. Ja. So, erneut, Guardians of the Galaxy, da erlaubt sich einfach der Vergleich. Die werden zusammen, also Groot und Rocket sind ja Freunde schon bevor der Film beginnt, der Rest nicht. Aber die werden alle Teil eines Gefängnisausbruches und wissen, sie können, wenn sie zusammenhalten, jetzt erstmal da rauskommen und reich werden. So, das ist das Ding. Und dem einen wird Rache versprochen. Das heißt, jeder hat seine persönliche Motivation und darüber entwickeln die sich dann, weil sie Zeit verbringen müssen, zu so einer Art Family. Und wachsen dann halt auch über ihre relativ selbstsüchtigen Motivationen hinaus. Und dieser Film hat einen Moment, wo Cate Blanchett, die den ganzen Film über sagt, sie macht das alles nur fürs Geld, aus dem Nichts sagt, aber ich mag dich und jetzt bin ich gut. Ich so,
ja.
Aber wieso? Wieso? Was ist passiert? Und ich habe auch gar kein Zeitgefühl. Ich weiß nicht mal, wie lange diese Crew zusammen unterwegs war. Waren es jetzt 8 Stunden? Waren es jetzt 2 Wochen? Sollten das 2 Tage? Ich habe keine Ahnung.
Über eine Nacht halt.
Also man hat so überhaupt kein Gefühl. Und was ich halt auch witzig finde, und das ist so eine, erneut, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber das ist so eine klassische Videospielverfilmungssünde auf dramaturgischer Ebene. Und zwar, dass es so Fetch-Quest-mäßig ist. Das heißt, du kommst an einen neuen Ort und dann sagen dir die Leute, die wirklich wie NPCs sind, aber in einem Film. Die sagen dir, geh hier lang. Dann kannst du das Dreieck finden, das drückst du da rein und dann ergibt sich eine Brücke. Geh hier lang. Und du kannst eigentlich dann wiederholen den Dialog, weißt du? Und so ist jeder Dialog. Auf Plot-Ebene sage ich, okay, scheiß drauf, das macht ihr, weil Videogame. Aber dann machen die das sogar auf Charakterebene. Es gibt einen Dialog zwischen Cate Blanchett und Jamie Lee Curtis. Du hast mich damals abgegeben, weil das war so und so und so und so. Ich so, das weiß sie, sie hat's gemacht. Also.
Ja.
Also.
Exposition Dump.
Es gibt Exposition Dumping.
Und dann zeigen sie ja trotzdem ein Flashback, wo du das auch noch siehst, als hätten sie es dir nicht schon mal erklärt.
Ja, der Film geht davon aus, dass du ihn guckst, während du am Handy spielst. Also davon geht er krass aus, weil alles wiederholt er erstens 8-mal.
Jetzt ergibt das ja alles Sinn, weil der Film, ja, während wir reden, wisst ihr, dass der jeden Moment, also wir haben jetzt den 29., wir nehmen es jetzt am 29. auf. Der Podcast kommt raus am 1. September. Während wir hier reden, könnt ihr ihn schon im Home-Kino sehen, Heimkino. Habt ihr das gewusst?
Nö.
Der wird nach 2 Wochen Kino, läuft der im VOD schon.
Ja.
Also zumindest in den USA. Ich weiß nicht, ob in Deutschland schon, aber in den USA schon. Die haben gemerkt, okay, das Ding läuft nicht. Die haben noch zum Kino-Release eigentlich schon gesagt, okay, in 2 Wochen könnt ihr ihn alle zu Hause schauen und am Handy spielen, genau wie du prophezeit hast.
Ja, aber genauso ist der Film. Der Film respektiert seine Zuschauer so gar nicht. Und das Ding ist, Marco hat Exposition Dumping gesagt. Exposition Dumping gibt es so gut wie in jedem Blockbuster. Aber das ist kein Exposition Dumping mehr. Das ist Exposition explosive Diarrhoe. So, das hört ja gar nicht mehr auf. Also es ist ja nur das. Ich habe nicht einen Charakter verstanden. Ich weiß bis heute nicht, warum Kevin Hart dieses Mädel schützen will. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum es der Typ mit der Maske will, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Jamie Lee Curtis, und wir sind ja eh im Spoilerbereich, so lange Zeit mit Cate Blanchett verbringen konnte Und dann irgendwann checkt halt, deine Mama hat irgendwann gesagt, du bist besonders. Das hat sie gemeint. Ey, ich hab mich bepisst vor Lachen. Also, ich hab mich so, das meint sie. So, okay, was dachtest du mit Special? So. Und, also, es ist halt so eine Kotze. Es ist wirklich unfassbar. Und auch dieser Bad Guy, der da Gummimauer macht. Also.
Das stimmt, Gummimauer ist ein guter Vergleich für sein Schild.
Also ich war ja schockiert und dann machen die zurück Gummimauer. Und ich dachte mir, das ist wirklich, also das hat ein vierjähriges Kind gerade geschrieben auf dem Schulhof. Gummimauer, nee, ich hab alles Mauer. Ich so, das ist das Ende. Das ist der große Clash am Ende. Und auch erneut Hand hoch an alle da draußen. Wie, weißt du, in jedem anderen Film, weißt du, wenn die Guardians gegen Ronan kämpfen, erneut, bietet sich. Die sind krass unterlegen, ja, und besiegen ihn halt mit dem, wonach er sucht, so Indiana Jones-Style, was auch krass passt, erst recht am Anfang, ist ja Star-Lord wie so eine Art Indiana Jones und dieses Objekt, das ist, ja, es ist sehr Indiana Jones. Oder Avengers, wenn die gegen Lokis Armee kämpfen oder sonst was. Es gibt ja immer diesen Moment, wo dieser Kampf stattfindet und die sind irgendwie unterlegen. Dieser Moment dauert hier 10 Sekunden und danach haben die einfach Gott-Modus und ich soll irgendwie Angst haben. Ich so, wieso sollte ich gerade irgendwie interessiert sein an irgendwas?
Es hatte nicht mal im entferntesten Sinn auch irgendwas mit den Spielen zu tun. Oder korrigier mich jetzt bitte, Nico, wenn ich das falsch sage. Also
dieses Schild ist ja diese Andeutung auch an die Schilde, die man ja ausrüsten kann. Aber das kommt halt so spät.
Ja, aber die halten ja dich nicht ewig am Leben.
Nee, und das kommt ja so am Ende des Films. So, das hätte man ja vorher etablieren müssen. Irgendwie, dass es diese Schilde als Ausrüstungsgegenstand für alle gibt.
Mit Schild meinst du Gummibauer?
Ja, ja.
Okay.
Wir haben ja bewusst auch Sachen nicht aus dem Spiel übernommen, weil das Spiel ist ja ein sehr repetitives Spiel und wenn du stirbst in dem Spiel, wirst du ja quasi digital geklont. Also du kommst ja wieder. Du bist
damit
ja reingebeamt quasi.
Auch in den Spielen, da gibt's Missionen, die das aufs Korn nehmen.
Ja, das sind Sachen, die übernimmt man natürlich nicht für einen Film, dass die Figur nicht sterben kann, weil dann ist ja alles ad absurdum geführt. Aber hier ist es so, dann mit dem Schild kommen, genau wie du sagst, ist halt höchst albern, auch dramaturgisch.
Ja, also, ja, ich habe da wirklich gar nicht so viel mehr zu sagen, weißt du?
Nee, ich weiß, wir sind gefühlt schon am Ende angekommen.
Also man kann da auch gar nicht mehr so viel sezieren. Ich war auch überrascht, wie wenig Action-Szenen es dann tatsächlich gab, wenn ich ehrlich bin.
Auch dafür, dass Tim Miller nachgedreht hat, besonders wenig.
Ja, also ich dachte mir, wenn die Action sitzt und das ein bisschen trashig campy ist, dann ist es vielleicht ein guter Trash-Film. Weißt du, so ein Film, der halt nebenbei laufen kann, aber da hat man ein bisschen Spaß mit den Visuals und mit spaßigen Action-Sequenzen. Nichts! Also es ist ein großes Nichts, in das man guckt. So. Und auch ich, die haben das wahrscheinlich wieder mit Stagecraft, Volume und so weiter gedreht. Wenn der Hintergrund wieder komplett unscharf ist teilweise, gerade in dieser finalen Schlacht.
Ja, aber sie haben es nicht im Volume gedreht. Also sie haben es wirklich teilweise, also sie haben Sets gebaut und die einfach Extensions gemacht dafür.
Ja, aber im Endfight, da siehst du ja schon fast die Krissel um die rum. Also das ist ja furchtbar.
Ja, also ja, ich sag ja, das Problem ist nicht mal das CGI selber, sondern der Übergang zum echten Material. Das ist nicht
also,
gut abgefilmt.
Es ist
wenn
ja
du
furchtbar.
Greenscreen filmst, dann musst du das richtig einleuchten, sodass
ja,
es in der Post-Production halt flawless geht. Und das ist hier definitiv nicht so. Du siehst teilweise, dass es grün ist. Ein grüner Rand.
Und selbst die Kostüme sehen fucking billow aus, muss ich jetzt auch noch mal dazu sagen. Ich finde, die sehen unfassbar billig aus. Und dann habe ich mir natürlich Referenzbilder angeschaut aus den Spielen. Ja, aber entweder dann gehst du all in, wie Marco gesagt hast, und machst eine animierte Serie raus, oder du machst irgendwas, was nicht aussieht wie Cosplayer. So, und dann sage ich auch immer, ich habe nichts gegen Cosplay, um Gottes Willen. Ich finde sie sogar ziemlich cool, wenn ich die auf Cons sehe. Aber bei so einem aufgeblasenen Big-Budget-Film, was er immer noch ist, muss das besser aussehen. Das sieht einfach zum Kotzen aus.
Das ist auch viel zu
künstlich.
Zu clean,
ja.
Genau. Das ist ein Planet voller Müll, voller Staub. Und das sieht alles so aus, als hätten die das gerade gesäubert und dann angezogen.
Ja, du merkst ja auch die Perücke, die Kate Blanchett trägt, die Frisur bleibt halt immer gleich, ne?
Also, ja, ja, die ist wie angeschweißt, also wie ein Stück Plastik, das sie auf dem Kopf hat. Weißt du, dieser Cosplay-Vergleich passt ja eigentlich ganz gut, weil es sieht aus wie Cosplay und das sieht jetzt so, das klingt jetzt erstmal so diffamierend gegenüber gutem gemachtem Cosplay. Das meine ich nicht damit. Was ich damit meine ist, es sieht auch aus wie auf einem Cosplay-Fotoshooting. Ja. Weil Kate Blanchett ist sehr damit beschäftigt, immer die Hand in die Hüfte zu stellen und sich so hinzustellen wie die Pose. Weißt du, wisst ihr noch die ersten Werbefotos, die sie veröffentlicht haben, nur die Silhouetten? Damit du so ein Gefühl dafür kriegst, wie viel Herz in dem Film steckt. Sie spielt das ja immer so. Sie spielt jede Szene so. Egal, ob es eine ernste, eine traurige, eine lustige Szene, eine sentimentale, egal was für eine Art von Szene, was für Gefühle sie transportieren soll. Die Kamera geht immer in so eine Halbtotale oder Totale rein und dann steht sie auf einmal so da und stemmt die Hand so in die Hüfte. Und nur damit sie richtig steht. So, das ist doch absurd. Und der Rest des Films ist damit beschäftigt, Jamie Lee Curtis in die Dekolleté zu filmen.
Ja, nicht nur das, es hat mich so ein bisschen an Cowboy Bebop Live Action erinnert, die Kostüme. Es sieht einfach fürchterlich aus. Und das mit den Posen, was du gesagt hast, ist mir auch, das habe ich sogar beim Review gebracht. Es hat mich wirklich daran erinnert, das ist ja ein Film, den wir beide als Guilty Pleasure mögen, obwohl er eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ziemlich scheiße ist.
Street Fighter.
Ja.
Ja.
Und zwar am Ende des Films springen die doch alle hoch und machen ihre You-Win-Pose. Weißt du, so Chulin macht und Edmond de Honda macht ja. Und das machen die den ganzen Film über. Den ganzen fucking Film.
Ja.
Das ist wie wenn einer in Videospielen die ganze Zeit Emotes spammt, die der sich für 5 Euro gekauft hat.
Also es ist ja,
die ja nutzen.
Das ist ein guter Vergleich, Nico. Das ist ein guter Vergleich. In jeder Szene.
Ja.
Da hat hier wieder jemand 5 Euro gedroppt. Und dann, zack, Emote von Lilith. Und dann gibt's hier, Claptrap auch die ganze Zeit. Also auch, wie er sich, wie sie ihn da filmen, wie der einfach nur hin und her fährt und wildes Zeug macht. Und es gibt alles gar keinen Sinn. Alle gucken zu. Und genau wie Eve sagt, Kevin Hart ist der Einzige, der straight und ernst spielt.
Ja, und wenn Kevin Hart dein Straight Man ist als Seasoned Warrior und das keine Comedy sein soll, ich glaube, da hast du ein Problem. Ich glaube, da hast du ein hartes Problem so.
Ich verstehe es halt wirklich nicht.
Das ist so, stell dir mal vor, wir haben Guardians of the Galaxy, ja, Chris Pratt, weil die Crew sind auch circa fast genauso viele wie die Guardians. Stell dir mal vor, Chris Pratt ist drin, macht nicht einen One-Liner, ist nicht witzig, ja. Und ist so Captain America ernst, ja? Drax the Destroyer redet gar nicht und versteckt sein Gesicht hinter einer Maske, ja? Rocket Raccoon sollen wir im ersten Film abkaufen, dass er einfach im Grunde genommen ein Vietnam-Vet ist, ja? Und dann läuft da noch irgendeine alte Oma ans Set, der man aus irgendeinem Grund ins Dekolleté filmt. Tada!
Es ist sogar so, dass die Tiny Tina ist ja eher so eine Art Harley Quinn quasi. So
kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Furchtbar. Also ja, das ist ja furchtbar. Die schlimmste Kinderperformance, die ich ja seit Ewigkeiten gesehen habe. Und es tut mir so leid, weil ich bei Kinderperformances, da will ich immer nicht, aber das sagen, weil Kinder sind halt Kinder. Aber die war schon hart scheiße.
Aber das war doch schon die aus Barbie, oder? Die gesagt hat, wenn als der Vater versucht, sich der Sprache seiner Ehefrau anzupassen, als sie gesagt hat, das ist Cultural Appropriation.
Ja, okay, aber Barbie ist ja eh gequirlt.
Ja, aber das ist die. Das ist die. Ja. Und die hat das mit einem gleichen Straight Face teilweise gespielt wie
Ja. Also das war aber doch das Krasseste. Die hat ihren eigenen Vater, der sich Mühe gibt, Spanisch zu lernen, weil die Frau Latina ist und damit die Tochter halt auch, dass er einfach zweisprachig mit ihr reden kann, dann wird er von seiner eigenen Tochter getadelt wegen kultureller Aneignung. Boah, die hätte bei mir also kein Taschengeld mehr. Die wäre aufs, also die hätte ich direkt auf so ein elitäres Internat geschickt, wo die jetzt gar keinen Spaß mehr in ihrem Leben hat und ihre scheiß Kreditkarte, die 100 Pro hat, die wäre gesperrt. So, hier hast du es. Welcome to the real world. So.
Ja, das Casting. Haben wir noch irgendein Miss-Casting? Wir müssen gerade überlegen.
Alle.
Also Kristall haben wir uns ja schon festgelegt, glaube ich.
Das war schlimm.
Das war schlimm. Jamie Lee Curtis, genau wie Eve sagt, sie weiß nicht, in welchem Film sie ist.
Ja, grundsätzlich.
Ja, also ich habe noch nie, guck mal, ich habe schon Jamie Lee Curtis in Filmen gesehen, auf die sie keinen Bock hatte. Sie geht sehr offen damit um, wie sehr sie keinen Bock auf Halloween Resurrection hatte, weswegen sie sich am Anfang des Films töten lässt. Und aus irgendeinem Grund Michael Myers Maske küsst, was ich nie verstehen werde. Das ist immer noch einer der randomsten Szenen der Film. Und sie hat diesen Slowfall, den man mittlerweile, das ist ja dieses Klischee, so stirbt Scar, so stirbt Alan Rickman in Stirb langsam. Und den hat sie, aber sie fällt einen Busch, der irgendwie nur 2 Meter unter ihr ist. Ah, weißt du, so, ja. Ja. Also Nakatomi Plaza und vom Balkon in Busch. Ist nicht das Gleiche, will ich nur sagen. Ja. Aber sie geht ja sehr offen damit um. Die haben ihr ganz viel Geld gegeben und sie hat gesagt, ich mache nur mit, damit ihr mich killt. Und sie ist auf dem Poster drauf, stirbt aber in den ersten 7 Minuten. Und danach ist Busta Rhymes die Hauptfigur. Okay, fair, aber da geht sie ehrlich mit um. Hier ist sie in der Hauptrolle mitunter. Und ich schwöre dir, sie weiß nicht, worum dieser Film sich dreht. Also das merkst du, merkst die Verzweiflung in ihren Augen, was einem richtig leid tut bei einer Größe wie Jamie Lee Curtis. Das tut einem leid.
Du, Eve, und ich bin wirklich gespannt, ne, wenn du parallel dazu The Bear jetzt bald siehst. Weil ich hab ja parallel dazu, also wirklich, ich hab das gesehen, bin nach Hause und hab The Bear weitergeschaut. Und ich glaube, ich bin kurz danach bei der Weihnachtsepisode in der 2. Staffel gelandet. Ja. Also, ich weiß nicht, Nico, hast du The Bear gesehen?
Nur die erste Folge,
okay. Ich glaube, Eve auch. Aber das wird ja irgendwann mal bei Eve weitergehen, vielleicht auch bei dir. In der 2. Staffel gibt es eine sogenannte Weihnachtsepisode. Das ist die längste Episode in The Bear, das ist die einzige Episode, die eine Stunde geht. Und der hat sie einen Gastauftritt. Also sie spielt die ganze Zeit die Mutter der Hauptfigur. Und das macht die so unfassbar gut. Und in der 3. Staffel kommt sie nochmal vor und macht das nochmal so unfassbar gut.
Na, ich finde ja, Jamie Lee Curtis eben im Gesamten brillant. Mich hat's nur ehrlich gesagt schockiert, dass sie einen Oscar gekriegt hat for Everything Everywhere All at Once. Weil das war jetzt nicht wirklich eine Performance, die Oscar würdig war. Finde ich bis heute nicht von ihr. Also ich hab's verstanden für die Hauptdarstellerin. Das habe ich verstanden.
Für Michelle Yeoh, ja.
Ja, aber Jamie Lee Curtis in dem Film?
Ich fand das halt ballsy, dass sie für so eine Comedy ihre Rolle dann auch nominiert haben für einen Oscar. Dass
aber
sie
das fand ich doof. Aber das fand ich doof.
Wer war denn die Konkurrenz?
Ich meine, es waren wesentlich bessere, die es mehr verdient hatten. Aber das war so nach dem Motto, das war diese Geschichte wie mit Leo DiCaprio. Weißt du, er hat so häufig den nie gekriegt. Und jetzt geben wir ihm den Oscar in einem Film, in dem man ihn in Schnee geworfen hat. Und da ist ihm kalt, da muss er Walarschloch essen und es schmeckt eklig. Das kannst du mit mir auch machen. Also wenn du mich jetzt in Schnee schmeißt, dann mache ich auch, mir ist kalt. Und wenn du mir Walarschloch gibst, sage ich, oh, schmeckt das eklig. So, das ist kein Schauspiel. Das ist echt. Das ist Ekel und Kälte.
So, ja? Hollywood belohnt es gerne, wenn du out of deiner Comfortzone bist.
Ja,
dann wird
okay.
Das halt besonders gerne belohnt.
Dann kann ich mich in den Schnee legen. So, gib mir Walarschloch, wo ist mein Oscar? So,
ja, aber die Frage ist, ob auch der Bär sich zu dir legt.
Ja, aber das habe ich nie verstanden. Da haben ja alle gesagt, der Bär hat sich an ihm vergangen. Und da habe ich endlich den Film gesehen und habe gedacht, okay, Bär, jetzt zeig mir mal, was du mit ihm machst. Und ich so, ja, der gar nichts. Also der hat ja nur ein bisschen rumgeschüttelt. Ich so, ach komm, Leute, wie kindisch seid ihr bitte? So, also das sah ja nicht mal aus wie Besteigen. So. Also ich war enttäuscht, weil ich dachte, wir kriegen jetzt eine andere Szene.
Was? Jetzt sehe ich den Oscar. Gleich sehe ich, was
ich so, jetzt sehe ich den Oscar. Er hat sich alles geben lassen vom Bär. The Bear. Das war The Bear. Weißt du? So. Aber nein.
Das wäre lustiger gewesen als Borderlands auf jeden Fall. Habt ihr in der deutschen Synchro noch so ein paar Lieblingssätze mitgenommen? Es fallen auch Sätze wie Bea zum Beispiel, unsere Kollegin vom Moviepilot, hat gesagt, ihr Lieblingssatz oder das, was sie noch mitgekriegt hat, war cool mit U. Ist bei ihr hängen geblieben, dass das auch gesagt wird. Also zu tschö mit Ö gesellt sich noch cool mit U. Das sind die Sprüche, die man da so klopft. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, ihr wollt so ein bisschen wie ein Guy Ritchie-Film sein. Aber also die deutsche Synchro von Guy Ritchie-Film, gerade von den alten, von Bube, Dame, König, Gras und Snatch, die haben ja so einen eigenen Gangstersprech, den man sonst nie in irgendeiner deutschen Fassung von irgendwas hört. Nicht mal bei einem Tarantino-Film in der deutschen Fassung. Aber das hier kommt da nicht ran an diese flotten Sprüche. Habt ihr da euch, ist da euch irgendwas im Gedächtnis geblieben?
Oh, nee, also ich hab's während ich im Kino saß schon, aber ich habe diesen Film, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist aber auch meine Herangehensweise, weißt du? Wenn ich derartig schlechte Filme gucke, springe ich direkt vor einer Kamera, mache das Video und dann, weißt du, dann wische ich diesen Schmutz von meiner Seele und von meiner mentalen Gesundheit weg und fange an, das zu vergessen.
Und du guckst und das nächstes Jahr nochmal.
Es gibt manche Filme. Nee. Es gibt Filme, die sind so kacke, dass die gut sind. Zu denen mache ich tatsächlich dem nächsten Video. Ich habe 10 Filme, die so scheiße sind, dass sie gut sind. So.
Sag mir einen davon.
The Room.
Okay. Mortal Kombat 2? Mortal Kombat 2?
Ja, klar. Ah, okay. Oder um Shao Kahn zu zitieren, It is glorious! So. Ja, das ist super. Mit der Gummimaske, die wackelt dabei noch? Komm schon. Also, das ist ja mega. So. Auch ein Shyamalan-Film hat es drauf geschafft. Nein, 2 Shyamalan-Filme haben es drauf geschafft.
Ich weiß noch, Nico, deine Vorgesetzte, Leia, hatte mich sogar gefragt, sag mal ehrlich, wie scheiße ist jetzt Borderlands? Ist er jetzt so Trash-Scheiße, dass man den gucken kann und deswegen enjoyed? Oder ist er richtig scheiße? Und ich habe halt gemeint, er ist schon wirklich richtig scheiße. Ich kann ja, da nichts dran enjoyen.
Das ist halt auch das Ding, ne? Borderlands würde bei mir nicht auf diese Liste kommen. Du hast es nämlich sehr richtig gesagt. Madam Web ist ein Film, der so kacke ist, dass er lustig ist. Marco und ich, wir hatten mega viel Spaß mit dem Podcast und wollten eigentlich die ganze Zeit einen Witcast haben, wo wir eine Pepsi in die Kamera halten. weil Pepsi rettet den Tag. Also nicht nur, dass es da diese 3-Minuten-Szene gibt, wo sie mit dieser Dose rumläuft ohne Grund, sondern ein Pepsi-Schild macht den Bad Guy tot. Das ist
zweimal.
So
zweimal. Ja. Es fällt zweimal auf ihn. Es tötet ihn zweimal, weil beim ersten Mal waren wir nicht sicher. Also fällt noch ein Pepsi-Buchstabe auf ihn drauf.
Also das ist ja toll. Also da muss ich einfach sagen, das ist wundervoll. Da habe ich mich bepisst vor Lachen, das war super. Aber bei Borderlands konnte ich halt nicht lachen. Aber ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, Nico. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Marco. Ich habe ja in der letzten Zeit, also auch noch als ich bei Moviepilot war, habe ich ja sehr viele Filme besprochen. So, da wurde ich ja gefoltert teilweise, was Hardy gesagt hat. Guck das und mach ein Video. Ich so, oh, scheiße, ja. Aber es gibt für mich eigentlich nichts Schlimmeres als Comedies, die nicht witzig sind. Weil als ich so über Twilight geredet habe, ja, die Filme sind echt zum Kotzen, aber du kannst darüber lachen und dir fallen instant 8 Gags ein. Also allein dieser Pedo-Wolf, ja, das ist ja krass. So, aber dann gucke ich sowas wie Fuck You Goethe und es will lustig sein und ich schwöre dir, ich habe körperlich gelitten. Und mir fallen dazu halt auch keine Witze ein, weil die wollen witzig sein, sind es nicht. Diese Filme gehen 2 Stunden und dann hast du da noch diesen Instagram-Filter drüber gelegt, der dich blendet. Also ich glaube, bei deutschen Komödien darfst du nur mit Sonnenbrille gucken. So. Also es war ja furchtbar, und dann hast du noch diese Musik, weißt du, weil wenn was Lustiges passiert, haben die wie so Stock-Footage-Musik, so, wenn was Trauriges passiert, so nach dem Motto, fühl dich jetzt traurig, fühl dich jetzt lustig, weißt du, und ich, oh, das ist ja, nee, weißt du, wir können so häufig, Marco und ich, wir kotzen ja auch häufig ab, so über Hollywood und moderne Trends in Hollywood, aber das deutsche Kino, wenn das scheiße ist, da kommt ja nichts ran. Da kommt ja wirklich nichts ran. Das ist ja, Alter.
Ja, also bei Borderlands wurde ich auch gefragt, lohnt der sich? Da meinte ich, nee. Also dafür sollte man kein Geld ausgeben für diesen Film.
Nee,
ich bin auch nicht. Ich mag auch so, ja, so richtigen Trash mag ich auch ganz gern. Auch wenn so Sachen wie bei Twilight, wenn es so richtig cringe ist, dass es fast schon wehtut, dass man schon fast weggucken muss.
Mhm.
Das finde ich eigentlich immer recht amüsant. Also da kann ich immer noch was rausziehen. So wie, keine Ahnung, bei Hentai Kamen oder was lief jetzt auf Netflix? Incoming.
Was? Bei was? Hast du gerade Hentai gesagt?
Nein, Hentai Kamen, das ist so, ich glaube, Manga-Adaption ist das, wo einer, das ist ein Superheld, der kriegt Superkräfte, wenn er sich Höschen über sein Gesicht zieht. Und das ist so drüber, dass ich das sehr genossen habe tatsächlich, auch wenn das echt schlecht aussieht. Aber bei Borderlands, das ist so, das plätschert so vor sich hin, weil es auch nie so, es sieht dann doch noch zu okay aus, dass man es dann noch so verzeihen kann, wie kacke das ist.
Mhm. Ja, guck mal, bei 50 Shades of Grey, ich habe das geguckt, Musste ich ja. Ich habe krass gelacht. Also für mich hätte der Film, der erste, es gibt eine Szene, wo die beiden am Tisch sitzen und verhandeln über diesen Vertrag. Wenn es der ganze Film gewesen wäre, 2 Stunden lang, es wäre der beste Film auf der Welt gewesen. So nach dem Motto, Fisten? Nein. Oh Mann. Weißt du, so das war der Film. Und ich so, oh, wenn der jetzt so weitergeht, dann bin ich aber am Start. So, also sah ich so ein Grinsen, ich so, nee, was steht noch auf der Liste, worauf sie alles keinen Bock hat und er sich ärgert. So, also, das ist ja super. Danach ist der Film halt weitergegangen. Aber diese Szene war Gold wert.
Aber dann habe ich noch eine Frage an euch beide. Bei Eve kann ich es konkretisieren. Was ist denn jetzt der schlechteste Film des Jahres bisher? Eve, ist es bei dir Chantal im Märchenland? War das letztes Jahr oder dieses Jahr?
Chantal im Märchenland ist mit Abstand das Schlimmste. Also ohne
Witz. Also ist Chantal im Märchenland ist schlimmer als Borderlands?
Definitiv, ja. Also Chantal im Märchenland ist wirklich das, wo die Idee des Films stirbt. Also, das ist dieser Vortex, in dem man guckt. Das ist ein Film von Leuten gemacht, die Filme hassen müssen. Also, das ist, da lasse ich auch gar nicht dran rütteln. Das ist unlustige, degenerierte Scheiße. Und dann wird der gegen Ende noch so hart preachy. Und das, obwohl der selber so, und das Krasse ist, weißt du, da merkst du halt auch diesen Doppelstandard. Ich kann, also der Film ist, glaube ich, ab 6 freigegeben. Ab 6, ja? Und ich kann keine Review machen im Film und den Film zitieren, ohne auf YouTube eine Age-Restriction zu kriegen.
Okay, was hast du zitiert? Was hast du zitiert? Jetzt bin ich neugierig.
Na, was die dort für Wörter sagen andauernd.
Was sagen die denn?
Ja, alles Mögliche. Von Fotze, Ficken, Arschloch, alles Mögliche. Und es kann Also das ist alles im Film. Und da denke ich mir, da sind 6-jährige Kids drin. So. Und es ist eigentlich nur Pipi-Kaka-Humor den ganzen Film über. Und guck mal, wie doof ich spreche. Und guck mal, wie dumm ich bin. Und der Film geht dann aber auch noch über 2 Stunden fast. Und gegen Ende wird er dann so, ja, du kennst doch dieses Neu-Progressive, wenn einfach der Film, also die Charaktere, die ja eh nicht vorhanden waren, aber den Film verlassen und dann einfach eine Message so mit einer Kettensäge in die Fresse gehauen werden. Aber diesmal, der Film macht das noch viel schludriger als Hollywood, so nach dem Motto, wir zählen jetzt 10 unterschiedliche auf, nacheinander, vielleicht hätten wir so einen Spickzettel, und sagen das jetzt einfach, weil der Rest des Films war ja Abschaum. So. Und also es ist wirklich, Alter, aber ansonsten hat der Film alle inszenatorischen, meisterhaften Klassen von Fuck You Goethe. Also komplett mit trauriger Moment, traurige Musik. Lustiger Moment, lustige Musik. Instagram-Filter, du brauchst eine Sonnenbrille. Du siehst einen Witz und die Punchline schon kommen vor 5 Sätzen. Und sie machen es trotzdem. Und es ist nicht lustig. Und du hast teilweise ziemlich gute deutsche Schauspieler, die einfach nur da sind, um einen Paycheck zu kriegen. Und dann wurde dieser Rotz noch von Fördergeldern gemacht. Also das ist so. Ich hatte auch das Gefühl, die waren einfach im Urlaub. Die waren im schönen Italien, haben sich gut gehen lassen und dachten dann so, als die 2 Wochen zu Ende waren und die da schön feiern waren und gesoffen haben und sonst was Schauspieler so alles machen, dachten sie, scheiße, wir haben noch 2 Tage hier, lass mal schnell Film drehen, weil wir haben ja Fördergelder gekriegt. Das würde mich nicht mal wundern.
Adam Sandler tritt ja so seine Filme. Er macht ja Urlaub, sagt er.
Der macht das nicht mit Fördergeldern. Lass uns das bitte noch mal festhalten.
Das kommt drauf an, da bin ich mir nicht bei allen Filmen sicher tatsächlich. Aber ja, also man trickt es da eher gerne. Zum Beispiel, indem man die Post-Production in Deutschland macht. Nur mal als Beispiel. Oder CGI-Effekte in Deutschland. Dann kriegst du auch Fördergelder. Nico, sag mal, was fandst du besser? Borderlands oder Chantal im Märchenland?
Ich habe Chantal tatsächlich nicht gesehen, aber bei mir wäre so die Waagschale Madame Web und Borderlands.
Also Madame Web ist doch eindeutig der unterhaltsamere Film.
Ja, also Borderlands ist öde. Der ist wirklich öde durchgehend. Und ich werde wahrscheinlich am Ende des Jahres, wenn ich eine Liste machen würde, die schlechteste Filme des Jahres, würde es mich nicht wundern, wenn ich vergesse, dass dieser Film überhaupt existiert hat. Mm. Bei Madame Web gibt es wenigstens Momente, die sich so einbrennen ins Gedächtnis. Und das hat Borderlands einfach gar nicht.
Ich finde sowas auch schlimmer, weißt du? Ich finde Filme schlimmer, die so unfassbar langweilig sind. Das ist ja so ein bisschen, Marco und ich, wir hatten ja am 1. April so eine mega lange Podcast-Folge zu The Last Jedi. Ich hasse den Film ja mit einer Passion und er liebt den mit einer Passion.
Aber ich gehe
trotzdem so weit, wie, so sehr ich den auch hasse und so sehr wirklich alles anzündet, was ich liebe. Ich finde Solo A Star Wars Story einen schlechteren Film, weil das ist der einzige Star Wars Film, der mich von Anfang bis Ende langweilt. Also sowohl ästhetisch als auch von allem anderen her. Der ist einfach, der ist so da. Weißt du? Der macht jetzt nichts groß kaputt, aber er ist so öde. Und ich habe den echt nochmal ein zweites Mal probiert zu gucken letztes Jahr, weil ich dachte mir, ist der echt so? Weil ich konnte mich auch an fast nichts mehr erinnern. Den muss ich nochmal gucken. Und ja, der ist einfach, der ist so öde, ist ja unfassbar.
Aber um den Kreis zu Borderlands zu schließen, da ist die deutsche Synchro besser als das englische Original, weil die Stimme, die Synchronstimme von Alden Ehrenreich in dem Film klingt wirklich wie ein junger Harrison Ford. Und wenn du dann die Augen zumachst, siehst du den jungen Han Solo vor deinen Augen.
Und Alden Ehrenreich macht auch einen ziemlich guten Harrison Ford nach, muss ich dazu sagen. Der macht das gar nicht schlecht. Alle haben Donald Glover gepriesen. Ich finde, Donald Glover war halt Donald Glover. Ich fand, der hat mich null an Billy Dee erinnert. Aber Alden Ehrenreich, der hat echt einen krassen Harrison Ford gechannelt. Komplett mit diesem körperlichen Schauspiel, mit dem auf Sachen zeigen und so weiter. Das ist so eine richtige Harrison Ford-Nummer.
Aber ich bleib dabei, wenn Ansel Elgort den gespielt hatte aus Baby Driver, das hätte so gut gepasst. Der war in der engeren Auswahl. Und der hat, sein DJ-Name ist ja An Solo oder so. Irgendwie so, irgendwas in der Richtung. Ansel Elgort wäre der perfekte junge Harrison Ford gewesen. Ja gut, wir haben schon vor 20 Minuten gesagt, wir sind durch mit Borderlands. Ich meine, es ist auch sehr bezeichnend, dass es um dieses Erinnerungsding ging. Das war so eine peinliche deutsche Synchro und trotzdem kann ich mir nur das Tschö mit Ö merken und als einmal Claptrap auch wirklich komplett random da steht und sagt, wow, scheiß Omat. Und so, was? Warum sagt er das auch gerade? Ich habe gedacht, in der englischen Fassung, vielleicht sagt er sowas wie Crab Trap oder so. Ich habe ein paar Leute gefragt, keiner will sich daran erinnern, dass er das gesagt hätte. Niemand weiß, was er an der Stelle im Original sagt. Aber wow, Scheißomat, erschließt sich mir nicht. Ja. Ich glaube, deswegen nehme ich das jetzt auch als Podcast-Überschrift. Das heißt jetzt wow, Scheißomat, das könnt ihr dann auswürfeln da draußen, was das bedeuten soll.
Finde ich super.
Untertitel ist natürlich, darf er das? Und ich habe mir auch schon eine Verabschiedung überlegt, aber bevor wir jetzt soweit sind, Nico, wo kann man denn mehr von dir lesen? Ich habe es ja schon angeteasert.
Ja, auf meinmmo.de, da mache ich hauptsächlich Film- und Serienkram und manchmal auch so Empfehlungen. Zuletzt diese Woche Memories of Murder habe ich dazu einen kleinen Beitrag geschrieben.
Was war Memories of Murder?
Von Bong Joon-ho, der so ein bisschen wie Zodiac ist mit dieser wahren Geschichte von dem ersten Serienmörder in Südkorea.
Aha. Klingt ja geil.
Ja. Der ist auch richtig gut, einer meiner Lieblingsfilme.
Nice.
Ich überlege gerade, ist er schon ein bisschen älter? Kann das sein?
Ja, 2003.
Okay. Dann, ich kenne den, aber ich habe den nie gesehen. Okay. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Ja, stimmt, er macht ja eh immer mehr Serien- und Filmempfehlungen.
Ja, wir sind da auch meistens nicht so zeitlich gebunden, dass wir jetzt immer was Aktuelles machen müssen. Deswegen ist das immer ganz gut, dass wenn jemand mal was guckt und das hat ihn beeindruckt, egal wie alt der Film, die Serie ist, da kann schon sein, dass da dann eine Empfehlung kommt. Das ist ganz cool.
Ich würde ja sagen, ihr geht jetzt einfach auf meinmmo.de und lest das nach. Aber das Gute an meinmmo ist, ihr seid ja so gut gepolt, dass ihr ja auf Google Discover sowieso bei den Leuten, die es interessiert, auftaucht. Ihr müsst nur draufklicken, wenn man es sieht. Und eventuell ist was von Nico dabei. Nico, vielen Dank, dass du unser Gast warst und dass du hier warst und mit uns über Borderlands geredet hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat mich auch wahnsinnig gefreut, dich kennenzulernen, muss ich sagen.
Ja, ich habe mich auch gefreut, mal mit euch zu reden, weil Marco kannte ich vorher ja auch nur aus Chats.
Ja, genau. Ich höre dich heute das erste Mal. Ich habe noch so zu Leia gefragt, hatte Nico eine gute Stimme, würde das passen? Sie so, ja, das passt schon. Er hat eine gute Stimme, ein gutes Mikro, das wird schon. Und dann, ja, okay.
Ja, sehr gut.
Und ein besseres Internet als ich.
Das ist etwas, was ihr da draußen wahrscheinlich gar nicht hören werdet, aber so gefühlt habe ich Eve nicht immer gehört. Ist aber nicht das Schlimmste. Wenn ihr mehr von Eve hören wollt, müsst ihr woanders hingehen, nämlich
auf Believe, ja. Also jetzt seit 16. August angefangen. Ich bin ganz glücklich mit der Entwicklung, wenn ich ehrlich bin.
Das glaube ich dir sofort.
Ja, ich hätte selber nicht kommen sehen, muss ich sagen. Ich bin immer noch überwältigt und dankbar, vor allem dankbar, so für den extremen Support, sowohl in der YouTuber-Community, aber erst recht von meinen Zuschauern. Also das ist überwältigend. Ich werde jetzt auch gleich, wenn wir hier auflegen, ein Video aufnehmen zu meinem Pitch für ein Predator-Sequel. Das ist so eine
Kurzfassung?
Idee.
Was ist Kurzfassung von deinem Pitch? 3 Sätze. Ja. Es ist kein guter Pitch, wenn du es nicht in 3 Sätzen machen kannst.
Okay. Logan meets Rambo meets Akte X.
Ja, das ist kein richtiger Pitch.
Okay, ein richtiger Pitch. Charakterdrama eines älteren Duchess. Also Dutch Schäfer, weil ich fand's komisch, dass sie ihn nie zurückgebracht haben.
Mhm.
Und die Vergangenheit holt ihn ein.
Ah, okay, Dutch Schäfer ist der Logan in der Geschichte, jetzt verstehe ich's.
Ja.
Ich hab das nur aus diesen Wortfetzen nicht zusammensetzen können, was du meinst.
Und weißt du, wann mir die Idee gekommen ist für diesen Film?
Als du Terminator 6 gesehen hast und Arnie in seinem Haus gesehen hast, alleine?
Nein, als ich Maggie gesehen habe.
Ah, okay.
Den einen Film, in dem Arnie zeigt, dass er auch richtig dramatisch krass spielen kann, was ich nicht gedacht hätte. Das war dieser Film, wo alle gesagt haben, Arnie macht einen Independent-Film und er macht da keine Action-Nummer raus, sondern Drama. Mhm. Und ich, okay, das muss ich mir angucken. Ich will wissen, ob ihr Scheiße redet oder ob das stimmt. Habe ich mir den Film reingezogen. Der Film finde ich gar nicht mal so brillant, aber allein, wenn man irgendwie Herz für Arnie hat und sehen will, dass der mal was ganz anderes spielt, der kann das. Und ich glaube, er konnte das früher nicht. Also der ist halt mit den Jahren als Schauspieler besser geworden. So.
Ich kann auch nur auf unsere Listiker nochmal verweisen. Wir haben Arnie Listiker gemacht, die Top 10 Filme. Und entweder Ehrennennung oder Top 5 Pick, glaube ich, von dir war.
Ich habe Maggie draufgepackt, allein nur für die Performance. Weil das ist eher, ich weiß nicht, Nico, hast du schon mal von dem Film gehört?
Nee.
Es ist ein Zombie-Drama. Aber es geht darum, dass Arnie hat eine Tochter, gespielt von Abigail Breslin, die in Zombieland übrigens auch das kleine Mädel war.
Ah ja, okay.
Und sie hat dieses Virus in sich. Und es ist eigentlich die Geschichte eines Vaters, der seine Tochter noch bei sich haben will, bis sie stirbt. Das ist alles. Also es ist kein Actionfilm, es ist kein Bombast. Es ist ein richtiges Drama und ein Vater, der einfach nur noch jede Minute, die er hat, mit seiner Tochter verbringen möchte. Und da gibt es Momente, wo sie, was weiß ich, kurz auf die Toilette geht oder so und er sich kaputt heult. Das hätte ich Arnie nicht zugetraut. Und ich glaube, niemand von uns dreien hätte ihm das zugetraut.
Ja, packe ich auf jeden Fall auf die Liste. Also es klingt spannend.
Also es ist wirklich das Gegenteil von einem Feel-Good-Film. So, also es ist ein Vater, der seiner Tochter beim Sterben langsam zuschaut.
Und wenn der Film gut ist, dann werdet ihr auf meinem MMO oder noch einen Artikel dazu finden. Gehe ich jetzt aber mal fest davon aus. Diesen Arnie-Film kennt ihr nicht. Müsst ihr aber gesehen haben.
Ja, das oder Arnie kann, Arnie kann ja doch schauspielen.
Ja. So, ja. Ja, irgendwas in der Richtung wird wahrscheinlich die Überschrift sein. Ich bin mal gespannt. Der Podcast kommt am Sonntag. Du hast noch ein bisschen Zeit dafür.
Der Film ist auch nicht lang. Der Film geht so 90 Minuten. Ich glaube, ich habe den auf Prime geguckt. Ich weiß nicht, ob es den dort immer noch gibt, weil ich habe den vor über einem Jahr auf Prime geschaut. Aber ich wollte den halt unbedingt sehen, weil mir so viele davon erzählt haben, du als klassischer Arnie-Fan, willst du mal was anderes von Arnie sehen? Und ich, yes, baby, yes. Hm? Deswegen, ja.
Tja, der Film weiß einfach, wann Schluss ist. Wir wissen auch, wann Schluss ist. Deswegen können wir jetzt einfach Borderlands zitieren und sagen einfach, chill mit Ö.
Ja,